Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Sagte ich es schon, ich freue mich, wenn wir uns auch akustisch wieder hören und im Moment hört nur Gott unseren Gesang, euren Herzensgesang. Ich freue mich aber, wenn das auch mal wieder hier in der Halle erklingt. War auch wieder so ein Lied. Also ich habe so einen Eindruck, wir Christen, wir haben viele Lieder, die so 100% sind. Du bist alles, was ich brauche. Komm mal ehrlich. Und was noch? Ist gar nicht so einfach, sich diesem Thema zu nähern, weil das kannst du nur singen und auch meinen, wenn du das Evangelium wirklich in der Tiefe verstanden hast. Anders singen wir nur Lieder. Und deswegen ist uns dieses Thema so wichtig, die alles überragende Bedeutung des Evangeliums. Da fängt alles an. Ansonsten verstehen wir das nicht, was wir Christen so machen und was wir manchmal singen und behaupten. Kennst du die Aussage, Hauptsache, und dann kommt zum Beispiel, was fällt euch ein? Gesund. Das war das Erste. Hauptsache Spaß, Hauptsache Familie, Hauptsache genug Einkommen, Hauptsache gesund natürlich. Also Hauptsache gesund. Also spätestens hier, wer das sagt, der muss unweigerlich eines Tages eine bittere Enttäuschung erleben. Hauptsache gesund. Warum? Weil vieles sich deiner Kontrolle einfach entzieht. Eigentlich fast alles. Klar, ist ein bisschen was in der Hand, aber wer weiß, wo das Leben hingeht. Hauptsache dies oder jenes. Halten wir nochmal mit den Worten von Paulus fest, was aus seiner Sicht die Hauptsache ist. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Wir sind von einem Gott gekommen, der heilig ist, besonders ist, zu dem wir niemals vordringen können, nie, never, keiner von uns. Und dieser Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt was? Heilig sein. Ja, wie geht das denn? Die Antwort ist das Evangelium. Und deswegen, weil das die Hauptsache ist, das müssen wir verstehen, wenn das die Hauptsache ist, dann kann Paulus dieses sagen. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, was gehört haben, also durch die Gnade Gottes erreicht wurdet ihr Kolosser. Das ist im Brief an die Kolosser geschrieben. Hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Warum? Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk, was Frucht bringt. Hatten wir das letzte Mal davon? Frucht bringen. Es geht um Frucht bringen. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Jesus, du bist alles, was ich habe. Da sind wir nicht am Anfang unseres Glaubens. Da wachsen wir hin. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut oder Geduld mit Freuden, danksagend dem Vater, und jetzt kommt's, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Wer hat uns fähig gemacht? Gott selbst, der Vater. Das müssen wir verstanden haben. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Und was hat er getan? Wir haben darüber letzte Woche gesprochen. Versetzt in das Reich seines Sohnes, der Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Das ist, boah, Paulus kommt ins Schwärmen. Wir nicht mehr so leicht. Jesus hat zu viel Konkurrenz. Wir müssen uns immer wieder hinarbeiten zum Evangelium. Immer und immer wieder. Wir haben nicht das Evangelium einmal und für immer eingepackt und fertig. Deswegen ist diese Serie, diese Miniserie nochmal sehr wichtig. Schaut, die höchste Motivation für ein heiliges Leben ist was? Ist Gott selbst. Und das, was er uns im Evangelium alles deutlich gemacht hat, das müssen wir verstanden haben. Das Evangelium ist in meinem Leben, ich rede jetzt mal von mir persönlich, das Einzige, was wie ein Fels in der Brandung steht und mich getragen hat, jetzt die letzten 57 Jahre. Das war die Konstante in meinem Leben. Meint ihr, da war immer Jesus alles? Nein. Mann, habe ich Abbiegungen gemacht, die Hemden falsch geknöpft. Deswegen möchte ich mit euch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und uns dem annähern, was das Evangelium zu einer Kraft werden lässt in unserem Leben. Zu einer wirklichen Kraft. Dinge anders zu machen, wie wir sie vorher gemacht haben. Wir haben letztens schon gesagt, das ist nichts Moralisches. Du, das tut man aber nicht als Christ. Da sind wir weit vom Evangelium weg, wer so denkt und redet. Beginnen wir. Ich möchte mit euch den Begriff Evangelium noch mal genauer anschauen. Erstmal, was bedeutet denn dieser Begriff, wenn wir den mal genau betrachten? Das Wort bedeutet gute Nachricht, leitet sich ab vom griechischen Evangelion. Und wisst ihr, was das Bild dahinter ist? Das Bild dahinter ist dies. Es geht um die gute Nachricht, die ein Herold bringt als ein Botschafter, der in die Hauptstadt zurückkommt, um anzusagen, dass der Sieg errungen wurde auf dem Schlachtfeld und dass jetzt jeder in der Stadt teilhaben würde an diesem Sieg. Und dass dieser Sieg wird das Leben in der Stadt verändern. Sie haben den Krieg nicht verloren. Sie haben gewonnen. Aber, und das ist wichtig, die Bewohner der Stadt waren nicht die, die draußen waren. Die Bewohner waren nicht in den Auseinandersetzungen. Die Bewohner waren nicht in den Schützengräben. Sie bekommen nur die gute Nachricht gesagt, dass ein Sieg errungen wurde. Das ist Evangelium. Und in dieser Weise sagt Jesus, ich habe es vollbracht am Kreuz. Es ist vollbracht. Nicht kommt und helft mir, die Welt zu retten, leistet euren Beitrag, sondern ich habe es vollbracht. Die zweite gute und wichtige Nachricht hat etwas mit der Frage zu tun, ja, und was muss ich denn dazu tun? Also, das kann doch nicht alles sein. Das ist die Antwort auf die Gesetzlichkeit, die wir oft so mit ins Spiel bringen, wenn es um Rettung und um Glaube geht. Gesetzlichkeit und Werke. Ich möchte das schildern. Das Gesetz ist grundsätzlich was? Tun, oder? Das Gesetz ist geschrieben und du musst es tun. Korrekt? Nickt ein bisschen, dass ich weiß, ihr seid bei mir. Das ist das Gesetz. Tu es. Die gute Nachricht sagt, es ist getan worden. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist abgeschlossen. Das Gesetz erwartet was? Gehorsam. Gehorsam. Das erwartet das Gesetz. Die gute Nachricht fängt anders an. Mit Beziehung zu Gott, die kaputt gegangen ist, weil Gott so heilig ist. Und wir sind es nicht. Das ist das. Gott hat alles getan. Und aus dieser Beziehung zu Gott wollen wir jetzt gehorsam sein. Versteht ihr, was zuerst steht? Die wiederhergestellte Beziehung. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Ich will gehorsam sein. Das ist der Kern des Evangeliums. Und die Kraft des Evangeliums leitet sich ab von dieser Wahrheit. Wir haben eine ganz neue Beziehung zu Gott. Wir sind versetzt in das Reich des Vaters. Schon jetzt, nicht irgendwann mal, schon jetzt. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben einen Freispruch erhalten. Und deswegen werden wir unser Leben neu ordnen durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich war so überrascht, was die Losung in der letzten Woche war, am 20. Juni. Psalm 111, Vers 3. Was der Herr tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Das ist Evangelium. Was er getan hat, ist herrlich und prächtig am Kreuz. Und seine Gerechtigkeit bleibt dennoch ewig, obwohl er Unheilige zu sich holt. Und deswegen schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, das war dann im Lehrtext, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Aber das ist nur logisch. Schaut, diese zwei Begriffe, die müssen wir auseinanderhalten, wenn wir das Evangelium selbst verstehen wollen und anderen erklären wollen. Die gute Nachricht ist nicht, was würde Jesus tun? WWJD, jetzt geh und tu das auch. Die gute Nachricht ist, was hat Jesus getan? Und jetzt glaub das, nimm es persönlich und kehr um. Das ist ein neuer Lifestyle. Das ist das Evangelium. Und diese Umkehr ist das, was Christen immer und immer und immer wieder tun. Das ist Heiligung. Wir kehren nicht einmal um und haben es dann begriffen. Das ist Buße. Heiligung. Und diese Unterscheidung zwischen Gesetz und guter Nachricht ist das Wichtigste, an das wir denken müssen. Und es ist das, was wir immer und immer und immer wieder vergessen. Weil wir sind so leistungsorientiert. Wir haben so ein Bild von uns, wir müssen es doch schaffen und bringen und merken, wir scheitern immer wieder. Schau, dieses Muster, diese Reihenfolge, die will Gott immer und immer wieder sicherstellen, dass wir wissen, die Beziehung, also dieses Getan, kommt vor Gehorsam. Kommt vor Gehorsam. Du kannst Gott überhaupt nicht gehorsam sein. Du bist viel zu weit weg. Erst muss die Beziehung wiederhergestellt werden. Und Gnade ist die Voraussetzung für Gehorsam. Und wer Gnade wirklich erlebt hat, der wird gehorsam sein. Wir haben keine Beziehung zu ihm, weil wir gehorsam sind, sondern wir gehorchen, weil er eine Beziehung mit uns geschaffen hat. Versteht ihr den Schwerpunkt? Und das wird immer und immer wieder in der Schrift klargestellt. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott sagt immer, bevor er klarstellt, was seine Gebote sind, was? Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Sklaverei getan. Ich habe es getan. Versteht ihr das? Und dann sagt er, deswegen gehorche mir jetzt. Du hast allen Grund zu vertrauen. Schau, was ich getan habe. Du hast allen Grund, mir zu vertrauen. Schau, was ich getan habe. Du hast allen Grund, mir zu vertrauen. Daher gehorche mir jetzt. Und jetzt wird es kritisch zu verstehen. Er sagt nicht, ihr gehorcht mir und dann hole ich euch aus Ägypten. Sie hatten gar keine Möglichkeit. Wie denn? Keine Macht. Nein, er sagt, ich habe euch erlöst. Ich habe euch gerettet. Und jetzt ist hier der sichere Weg für dich, um jetzt weiterzugehen. Das ist nicht nur eine Reihenfolge, die ihr in den Texten vom Alten Testament findet. Das ist eine Reihenfolge, die findet ihr auch im Neuen Testament, gerade in den Briefen. Grundsätzlich beschäftigt sich die erste Hälfte der Briefe von Paulus, von Johannes, von Petrus, indem sie sagen, hier ist das, was Gott getan hat. Prüf es. Lies mal die Briefe. Römer, Kolosser, Epheser. Hier ist das der Weg, wie Gott euch gerettet hat. Das malt Paulus in großen Worten aus. Und die letzte Hälfte der Briefe, die zweite, erst dann, nochmal, das ist die Reihenfolge. Und hier ist jetzt das, was ihr tun sollt als Antwort, als Reaktion, jetzt tut das. Ganz eindrücklich in Römer 12, wo es auf einmal umswitcht. Und Paulus sagt, weil er die Barmherzigkeit Gottes so erlebt hat, und da bezieht er sich auf Kapitel 1 bis 11, weil er das alles erlebt hat, darum gebt jetzt eure Leiber als Opfer für Gott. Nie fängt ein Brief an mit, tut dies, tut das. Schaut, die moralischen Gebote, denen wir gehorsam sein sollen, sind wie Gleise, auf denen ein Zug fährt. Es sind Gleise. Wir wissen, was der moralische Wille Gottes ist, oder? Er hat sich ja mitgeteilt. Das sind die Gleise. Aber nicht mehr, es sind nur Gleise. Das ist der Weg, den der Zug fahren soll. Wir predigen ja nicht Unmoral hier, oder? Haben wir gemerkt in den letzten Wochen. Was hatten wir Diskussionen? Das tun wir nicht. Wir predigen nicht das. Aber was gibt mir denn die Kraft, das zu tun? Weil ich die Gleise da liegen sehe, habe ich doch noch keine Kraft. Umkehren, mich verändern. Die Gebote sind die Gleise, was fehlt, ist der Zug, der Antrieb ist, der Motor, der Treibstoff, der alles zieht, der den Zug in Bewegung bringt. Und das ist das Evangelium. Schaut, es ist überhaupt nicht hilfreich für Christen und es ist auch nicht hilfreich für Nicht-Christen zu sagen, schau, hier sind die Gleise, jetzt geh los. Wenn sie keinen Treibstoff haben, wenn sie keinen Motor haben, wenn sie keine Lokomotive haben, ist das eine harte Aussage. Und so glaube ich, dass viele Christen, und ich war einer davon, auf dem Gleis leben. Ich wurde auf die Schienen gesetzt. Ich bin in einem christlichen Elternhof aufgewachsen. Ich wurde auf die Schienen gesetzt. Tolle Eltern, die mir das alles beigebracht haben. Aber für mich war es, ich wurde auf die Schienen gesetzt. Und so sind viele Christen auf die Schienen gesetzt. Aber sie haben nichts gehört von der eigentlichen Kraft, von dem eigentlichen Antrieb, von dem Treibstoff, um vorwärts zu kommen. Sie haben keine Kraft, keine Energie, weil sie das Evangelium gar nicht verstanden haben. Ein Pastor in den USA hat gesagt, da gibt es einige Pastoren, die annehmen, und ich denke, da sind sie nicht korrekt, aber es ist verständlich, dass jeder in ihrer Kirche das Evangelium versteht und verstanden hat. Ist nicht so. Und heutzutage dreimal nicht. Ist auch in Deutschland nicht so. Kannst du in der Kirche sitzen, wie du willst. Paul Washer hat es nochmal anders formuliert. Er hat gesagt, ich kann niemand unterstellen, dass er wirklich Christ ist, wenn er nicht das Evangelium verstanden hat. Das Evangelium ist nicht nur für verlorene Menschen, es ist für Christen. Es ist für Christen. Es ist der Antrieb. Wir müssen immer wieder über das Evangelium reden. Und nicht als Christ geht man aber nicht in eine Disco, als Christ tut man aber das nicht, als Christ tut man das nicht und jenes nicht. Das waren so unsere Jugendkreisgespräche. Darf ein Christ in die Disco gehen? Ist ja heute schon lächerlich, das ist schon ganz andere Themen. Das ist es nicht. Was heißt das für uns auch als Kirche? Wir sollten das Evangelium wirklich zum Zentrum aller Lehre machen, denn das ist es. Das Evangelium ist das Zentrum aller Lehre in der Schrift. Und das Evangelium ist nicht etwas, wo du dann Abschluss bekommst, einen Titel und sagst, so, jetzt habe ich es verstanden. Es ist das Zentrale, es kommt immer wieder hoch in verschiedenen Lebenssituationen. Musst du fragen, was sagt das Evangelium zu meinem Leben? Wir kommen jeden Sonntag hier zusammen, um dieses Evangelium ein wenig besser zu verstehen. Was sollte unser Antrieb sein, hier zu sein? Gott, sag mir mehr von deinem Evangelium, von dieser guten Nachricht. Und wir stehen aber in der Gefahr, das Evangelium zu vergessen. Jesus hat sogar gesagt, dass es am Ende der Zeit Menschen geben wird, die innerhalb der Kirche alles durcheinander bringen. Alles durcheinander bringen. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit. Wir vergessen heute tatsächlich, wer Gott ist und wer wir sind. Wir vergessen, was er für uns getan hat. Oder gehen da sehr schnell drüber hinweg. Ja, Kreuz auf Kreuz gestorben. Wir wissen überhaupt nicht mehr den Kern und warum und was der Preis war. Der liebe Gott. Schaut, das Evangelium die ganze Zeit predigen. In jeder Woche bedeutet, die ganze Heilige Schrift von 1. Mose bis Offenbarung zu studieren und das Evangelium darin zu entdecken. Wir sind gerade im Johannesevangelium, Kapitel 10. In 3 Wochen machen wir weiter. Aber das Anliegen ist, was ist das Evangelium? Was ist denn die gute Nachricht? Das ist das Entscheidende. Die ganze Bibel handelt von Christus. Das ist der Kern. Jesus hat gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Damit meint er das Alte Testament. Sondern ich bin gekommen, zu erfüllen. Wie, dass im Alten Testament alles, was geschrieben wurde, hat was mit Jesus zu tun, mit dem Evangelium, mit dem, was er tun wird? Ja. Und Lukas wiederholt in seinem Evangelium genau diese Aussage. Als Jesus auferstanden war, geht er mit Jüngern spazieren und dann heißt es von Jesus und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Also von dem Gesetz, wenn du das in der Bibel lest, von den Gesetz, Propheten und den Schriften, das war so der dreifache Weg, um die ganze hebräische Bibel, also das Alte Testament zu beschreiben. Und hat ihn das erklärt. Alles hat auf ihn hingewiesen. Alles war auf Christus. Alles war auf das, was Gott tun wird. Und jetzt müssen wir ehrlich sagen, also entweder, wenn Jesus das hier sagt, er war ein Größenwahnsinniger oder er war das, was er behauptet zu sein. Und die ganze Bibel handelt wirklich von Jesus, weist auf ihn hin, beschreibt, was er tun wird bzw. getan hat. Korrekt? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Nachfolger von Jesus bin, dann will ich dem Verständnis von Jesus über das Alte Testament folgen. Es handelt von ihm. Es geht um Christus, schon im Alten Testament. Deshalb, wenn ihr irgendeinen Text in der Schrift erklärt und Jesus dabei isoliert, dann versagen wir darin, in dem, was er erklärt hat. Er sagt, die Schrift handelt von ihm. Er ist der Mittelpunkt. Und nochmal, wenn ihr die Briefe lest, werdet ihr genau das sehen. Paulus redet nur von Christus, von seiner Herrlichkeit, was er alles getan hat und was jetzt die Christen durch ihn haben. Was ist die Konsequenz, wenn das wahr ist? Wer ist dann der Mittelpunkt in der Schrift? Nicht ich und du leider auch nicht. Ich sag's mal so. Wenn wir über Abraham predigen, und wir haben ja eine ganze Serie über Abraham hier gehabt, und wenn wir nur sagen, trau dich wie ein Abraham zu sein, wenn das alles ist, was wir sagen, es ist gut auf Abraham zu gucken, es ist ein Vorbild im Glauben, aber wenn das alles ist, dann geht es nicht um Jesus. Wenn du über das Buch Offenbarung predigst und es geht nur um Israel, es geht nur um Russland, es geht um die Abläufe der Endzeit, dann geht es nicht um Jesus. Haben wir eine nette Diskussion, aber es geht nicht um Jesus. Jesus ist der Inhalt der gesamten Bibel. Er ist das Zentrum von allem. Nicht jede Geschichte, nicht jedes Detail ist über Jesus, aber alles weist auf ihn hin. Alles ist ein Schatten auf Christus hin. Er ist das Ziel, er ist die Spitze, er ist der Gipfel, er ist der Höhepunkt. Er ist sozusagen die Perle im Acker. Jesus, wenn ich nur dich habe, wie wir es vorhin gesungen haben. Aber das ist ein Weg, dahin zu kommen. Dem müssen wir arbeiten, uns erinnern. Die Nachricht, das Evangelium der Bibel ist, dass Gott seine Menschen retten wird. Also jeder Punkt, auf den wir hinweisen oder was wir lesen, auch im Alten wie im Neuen Testament, jeden Punkt, auf den du hinweist, in Jesaja, im fünften Buch Mose, in den Briefen, in den Offenbarungen, ist in irgendeiner Weise verbunden mit diesem Hauptpunkt der guten Nachricht über das, was Gott in der Welt tut. Er wird retten durch einen, der kommt. Beginnen wir mal 1. Mose 3. Habt ihr schon mal gelesen? Adam und Eva machen genau das, was sie nicht tun sollten. Der Riss entsteht. Trennung ist da. Licht, Finsternis, das, was wir in der Schrift kennen als Bild dafür. Und dann sagt Gott Folgendes. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, also deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist ein erster Hinweis auf wen? Auf Christus. Von Anfang an. Hier steht, dass Gott ein Versprechen gegeben hat, dass er der Schlange, Satan, den Kopf zertreten wird durch einen Nachkommen der Frau. Was ist der Rest von 1. Buch Mose? Um was geht es denn jetzt weiter? Um nette Geschichtchen? Es ist die Geschichte dieses Samens, dieses Nachkommens, dieser Frau, der betont wird. Ja, wie und wann, wie soll das alles werden? Wann kommt er? Das ist das Zentrum der Schrift. Und das ist der Grund, warum viele so gelangweilt sind oder sich verzetteln, wenn sie diese ganzen Genealogien in der Bibel lesen. Die sagen, was soll die ganze Geschlechtsregister? Was bedeutet denn das Ganze? Wisst ihr, was der Grund ist? Weil in Matthäus fängt er sein Evangelium, seinen Bericht über Jesus so an. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Mit einem Geschlechtsregister, der uns zeigt, dass der Same, der Nachkomme, jetzt gekommen ist, wie versprochen. Und alles, was ihr im Alten Testament findet und lest, ist ein Hinweis auf Christus. Jetzt ist er da. Es geht um Christus. Kennen einige von euch die Geschichte von Josef? Altes Testament, der nach Ägypten verkauft wurde, von seinem Bruder und verraten wurde, etc. Dann war er in Ägypten und hat sich im Knast wiedergefunden. Und von Josef können wir viel lernen, das ist wahr. Aber vor allem kannst du schon das Kreuz angedeutet sehen, wenn du mit einer Brille des Evangeliums liest. Wo? Am Ende von 1. Buch Mose. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, also die Brüder zu Josef, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist. Warum? Um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ein Bild auf Christus hin. ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn. Das ist was mit Christus passiert. Er wurde verraten, er wurde ans Kreuz. Gott aber hatte im Sinn, dadurch etwas Gutes zu machen. Was? Ein Volk am Leben zu erhalten. Ich meine, das ist das Kreuz mitten als Metapher. Wenn du das nicht erkennst, dann verpasst du die Einheit der Schrift. Das ist eine Einheit, dieses Buch ist eine Einheit. Das sind 66 Bücher, 39 Autoren, über tausende von Jahren geschrieben, aber es ist eine Einheit. Und das ist das, wo viele mit Problemen haben, aber Paulus erwähnt genau diese Einheit der Schrift. Er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Weisung in der Gerechtigkeit. Ein Buch, aber nur ein Autor, nur ein Verfasser, der eine einheitliche Geschichte zu erzählen hat. Der Verfasser ist Gott. Das heißt, obwohl es da unterschiedliche menschliche Autoren gibt, sind sie dennoch alle inspiriert durch den Heiligen Geist. Gott selbst hat sich in der Schrift offenbart und redet zu uns als die Hauptperson. Das heißt, das Evangelium fordert uns auf, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Was sollten wir neu sehen? Gott ist kein Unterstützer in meinem persönlichen Lebensfilm. In der Bibel geht es nicht um dich und um mich. Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Das ist ein irritierender Satz. Mein Leben ist Teil seiner Geschichte. Gott spielt keine Rolle, die ich ihm zuweise. Ist kein Darsteller. Ich bin Teil in seiner Geschichte. Perspektivwechsel. Ich bin Teil seiner sich entfaltenden Geschichte der Erlösung. Und so gesehen, mit dieser Perspektive geht es dann auch um dich und geht auch um mich. Mit dieser Perspektive. Aber genau das haben wir umgedreht in der heutigen Zeit. Ich sag mal, auch in der Gemeinde, auch unter Christen läuft hier was schief. Was ist passiert? Du flößt dir selber ein, ich bin der Held der Geschichte. Es geht um mich. Mir muss es gut gehen. Es geht um mich. Und dann gibt es so eine Art oder Form des Bibellesens, die ständig den Menschen zum Helden macht. Er kann gewinnen, er ist der Macher. Es geht darum, wie er vorankommt, was er dafür tun muss. Und nicht mehr darum zu verstehen, dass es um Gott geht. Dass er der Held der Geschichte ist. Gott übernimmt keine Rolle in deinem Lebensfilm. Nein, er ist der Regisseur. Er bestimmt die Handlung. Leute, wir machen den Menschen zum Hauptdarsteller. Auch heutzutage, alles dreht sich um den Menschen. Aber wenn du das durcheinander bringst, dann ist dein ganzes Lesen der Bibel von einem falschen Standpunkt aus, falsche Perspektive. Du wirst ganz irritiert sein im Glauben. Du liest deine Bibel falsch, denn die Bibel will deine Augen durchweg, beständig weg von dir lenken und auf wen richten? Auf Christus. Und er ist fähig, dann dein Leben zu nehmen und es einzubauen in seine Geschichte. Es ist also nicht du, der fähig ist, es ist Gott, der fähig ist. Ich möchte ein Beispiel nehmen, anhand von der Geschichte von David und Goliath. Vielleicht die meisten kennen sie. Ist eigentlich eine bekannte Geschichte. Was siehst du in der Geschichte von David und Goliath? Also immer wenn du diese David und Goliath-Geschichte hörst, dann hörst du wie David sein kannst. Ich habe eine Predigt gehört, die hatte so zum Inhalt, ihr wisst ja, David hat so einen Clinch mit Saul gehabt. Und dann wurde gesagt, damit David ein David sein konnte, braucht er einen Saul. Schätze keinen Saul gering. Du brauchst Saul. Du brauchst Leute, die dich hassen. Du brauchst Leute, die dich zerreißen. Danke Gott für Saul, denn wenn du einen Saul hast, dann bringt es dich dazu, ein David zu werden. Kann man aus der Geschichte machen. Aber wollen wir bei der Geschichte ehrlich sein, sagen wir es mal klar heraus, ihr seid nicht David. Ich bin auch nicht David. Wir sind das nicht. Aber wir, wenn wir die Geschichte hören, dann hören wir oft sowas raus. Es wird gesagt, also ich bin David und ich habe Lebensprobleme. Meine Schulden, meine schwierige Ehe, es ist mein Chef bei der Arbeit. Und die Predigt, die wir hören oder wie wir die Schrift dann lesen, ist dann so, dass wir sagen, also was auf, haltet die Distanz zum Feind, schleudert eure Steine und zwar so lange, bis der Riese umfällt. Gott mit euch. Also werde ich den Stein des Glaubens ergreifen und ich schleudere ihn auf meinen Riesen, der mich bei meiner Arbeit nervt, nämlich mein Chef. Und ich werde ihn schlagen und ich werde den Kopf hochhalten von Goliath. Ich möchte auch namentlich nennen, Joel Austin, Autor und Pastor, hat gesagt, du wirst diesen Riesen schlagen. Ja, dieses Hindernis ist groß, aber du hast die Größe in dir. Merkt ihr, wie wir das Evangelium verdrehen? Du hast die Größe in dir, du bist der Held. Du musst nur die Steine nehmen und das wäre sehr selbstverliebt, sehr narzisstisch. Das wäre so ein Weg, die Bibel zu lesen. Kann man machen. Das tun auch viele. Wir sind die Helden, uns muss geholfen werden, aber wir schaffen das, mit Gottes Hilfe natürlich. Schaut, das Evangelium lässt uns nicht drum herum kommen, die Bibel Christus zentriert zu lesen. Perspektivwechsel. Leute, könnt ihr mir noch folgen? Ich habe noch ein bisschen was vor, seid ihr da? Okay. Es ist so wichtig. Was passiert in der Geschichte mit David? Ich skizziere es euch mal ein bisschen anders. Also in einer christuszentrierten Hermeneutik, Hermeneutik heißt Prinzipien zur Auslegung, wie gehe ich an Dokumente? Wie lege ich die Schrift aus? In dieser christuszentrierten Hermeneutik nähern wir uns der Bibel und fragen, okay, was passiert hier erstmal in der wahren Geschichte damals, die wirklich stattgefunden hat? Und es scheint so, dass hier etwas ist, das sehr erschreckend ist. Oberflächlich gesehen ist da etwas, das du gar nicht töten kannst. Du hast keine Chance. Unmöglich. Goliath besiegt niemand. Das ist die Geschichte erstmal bis dahin. Und dann wird es überwunden, dieses Problem, durch diesen Mann, der durch den Glauben das tötet, was eigentlich nicht getötet werden kann. Das ist erstmal nur die Geschichte. Ohne schon irgendeine Anwendung zu finden. Und jetzt sind wir an der Bedrohung, die hier dargestellt wird, richtig? David und Goliath. Aber was ist jetzt im Evangelium, in der ganzen Bibel, was ist denn tatsächlich unser größter Feind, den wir niemals besiegen werden, egal mit welcher Methode, ob mit 5 Kieselsteinen oder mit 10? Was werden wir nie besiegen? Welche Hilfsmittel reichen überhaupt nicht? Was ist unser größter Feind? Okay, in letzter Konsequenz, ja, Verursacher, aber unser Tod, eins fehlt mir noch. Sünde. Das ist ja kein Ratespiel. Ich wollte nur sagen, Tod und Sünde. Wie willst du das managen? Was heißt das? Diese zwei Wahrheiten unseres Lebens, die wir nie besiegen werden, du nicht und ich nicht, ist Sünde und Tod. Was ist unbesiegbarer als Sünde und Tod? Was weist uns in der Geschichte auf Christus hin? Was David tat, war das Gericht Gottes auszuführen an den Feinden Gottes damals. Goliath gehörte zu den Philistern. Und dass David eintrat für den Sieg für Gottes Volk. Und das Volk, was hat das getan? Sie standen nur ängstlich daneben, waren ganz erschrocken. Sie haben gar nicht den Nerv gehabt, mit dem Feind den Krieg aufzunehmen. Das war die Situation des Volkes. Weißt du, wer unsere Feinde besiegt und überwindet? Christus. Christus. Christus besiegt und überwindet unsere Riesen. Ich bin nicht der, der da gewinnen kann. Du auch nicht. Und wie groß die Riesen meines Lebens sind, Sünde und Tod, das kann nicht durch mich besiegt werden. Das ist die Ausgangsbasis für das Evangelium. Aber durch das vollendete Werk von Christus, der den Tod besiegt hat mit einem einzigen Wurf, nämlich Kreuz, da wirst du sieghaft sein. Daher heißt es, ich nehme euch die Stelle mal mit rein, aus Römer 6. Das sind genau die Begriffe. Jetzt aber von der Sünde, erster Begriff, freigemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist was? Tod. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Thema in der Schrift. Nicht, wie du hier reicher, gesünder, netter, hübscher, attraktiver wirst. Das ist unser Problem. Und jetzt achte nochmal auf die Begriffe. Paulus schreibt das ja an Christen. Er sagt, Herr, jetzt aber durch Christus seid ihr frei von der Sünde. Der Tod ist besiegt. Ihr habt ewiges Leben, schon jetzt. Das ist die Lokomotive. Das ist das, was antrieb, boah, was für ein Leben. Und dann schaut nochmal genau auf die Begriffe. Reihenfolge, jetzt aber, weil ihr das seid, jetzt seid ihr Gott zu Sklaven. Freiwillig, weil er uns zu seinem Volk gemacht hat und zur Frucht bringt ihr heiliges Leben hervor. Merkt ihr wieder die Reihenfolge? Jetzt aber, nachdem Christus das getan hat, jetzt kommt das andere. Schaut, David war einer der Männer in der Bibel, über die Gott sagt, er war ein Mann nach meinem Herzen. Was für ein gewaltiger Weg, um König David zu beschreiben, oder? Wäre schön, wenn Gott das über dein Leben sagen würde. Eine Frau nach meinem Herzen, ein Mann nach meinem Herzen. Aber das ist gleichzeitig ein Mann, der was zugeben musste. Wenn ihr die Geschichte kennt. Er hat gemordet, damit er mit einer Frau schlafen konnte, die dem ermordeten Mann gehörte. Er ist ein Mörder, er ist ein Ehebrecher. War er der Held? Nein, er war nicht der Held. Ihr könnt Abraham euch angucken, wir haben ihn ja hier betrachtet. Abraham, der wird der Vater unseres Glaubens genannt. Und was ist bei ihm? Abraham war ein Typ, der gelogen hat, der seine Frau mehr oder weniger vor den Bus gestoßen hat. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Er hat sie verleugnet, weil er Angst um sein Leben hatte. Das war Abraham. Also ist kein Vorbild für Ehemänner sowas. Was passiert mit den sogenannten Glaubenshelden in der Schrift? Da gibt es ja einige. Warum werden sie so dargestellt? Alle werden geoutet als nicht vollkommen. Nicht vollkommen. Außer einem. Darauf weist alles hin. Bemerkst du, wie die Bibel darauf Acht gibt, dass sie nahe jede biblische Figur theat darstellt, wie sie wirklich ist. Auch die, die Gott lieben und gehorsam waren als Menschen, so wie sie konnten. Aber die nicht vollkommen waren. Die Schrift ist Christus zentriert. Sie weist auf Christus hin. Wir brauchen etwas Vollkommenes. Das waren die Männer nicht. Schaut, es ist wichtig zu erinnern, dass das Alte Testament vielmehr auch ein östliches Buch ist. Es ist kein westliches Buch. Es geht nicht so linear vor, so Punkt A, Punkt B, Punkt C, so wie in diesem Fall, aber so meine Gliederung, die ich oft hier bringe. Ne? Erstens, zweitens, drittens. Gedanklich nachvollziehbar. Hier hören wir diese Predigten, Gliederung 1 bis 3. Wenn ihr die Bibel als ein östliches Buch versteht, dann geht es mehr darum, dass wer Christus ist und was er tun muss, dadurch definiert wird, was er nicht ist vom Alten Testament her. Er ist nicht wie David, er hat nicht versagt, er ist nicht wie Abraham, er hat nicht versagt. Da wird herumgekreist um diese Wahrheit. Christus ist nicht wie all die Menschen Gottes im Alten Testament, das ist das Thema. Wir brauchen ein vollkommenes Opfer, hieß es. Die Botschaft war, egal wie stark oder clever du bist nicht dein eigener Retter. Das ist die Botschaft durchgängig. Du bist nicht dein eigener Erlöser. Das ist eine Sackgasse. Wenn du von deiner eigenen Stärke abhängig bist und von deiner eigenen Wertigkeit, ist das eine Sackgasse. Denk über den Weg nach, wie ein Denker aus dem Osten Wahrheit weitergibt. Er tut es also nicht, indem er sagt, dieser Gedanke leitet zu diesem Gedanken und dann zu diesem Gedanken. Das ist mehr so unser europäisches Denken. Oder denkt ihr anders? Das seht ihr aber auch bei Jesus. Wenn ihr mal seine Predigten verfolgt, sein Weg war es auch, um die Wahrheit zu kreisen, damit du in einem Punkt die Wahrheit erfasst, ergreifst, selber verstehst. Lest mal die Bergpredigt. Schaut euch mal das Gespräch an am Jakobsbrunnen, wie Jesus um die Wahrheit kreist, damit die Leute selbst die Wahrheit erfassen. Schon interessant, das mal zu sehen. Das ist der Weg und die Art und Weise, wie im Osten gelehrt und gedacht wird. Das Kreisen um die Wahrheit, und das sehen wir auch im Blick auf Christus, im Blick auf das Gesetz, auf die Opfer, auf die Priester, auf alle Männer Gottes, die diese Tatsache bestätigen. Alles ist nicht ausreichend, darum kreist sich alles. Ich möchte das schildern. Schaut, die Menschen Gottes haben das Gesetz erhalten, aber was haben sie mit dem Gesetz gemacht? Sie haben es gebrochen. Richtig? Darüber berichtet das Alte Testament. Dann wurden Opfer bereitgestellt. Opfer wurden gegeben. Können wir nachlesen im 2. Mose, 3. Mose. Und dann gab es Priester, die begonnen haben, diese Opfer dann zu bringen fürs Volk. Sie haben selber dabei versagt. Und dann kamen die Richter in Israel. Es heißt in der Bibel im Richterbuch, ein jeder tat, was in seinen eigenen Augen richtig war. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ständig war Wirbel im Land. Und dann kamen die Richter und führten das Volk auf einen besseren Weg. Aber sie selbst haben auch versagt. Alles kreist sich, sie haben alle versagt. Irgendwie Männer Gottes, aber sie haben alle auch versagt. Okay, und dann hieß es nach der Richterzeit, sucht euch einen König. Holt den attraktivsten Typen, den ihr finden könntet. Wen haben sie gefunden? Saul war der Erste. Und dieser König und viele nach ihm, was wurden sie? Sie wurden alle selbstsüchtig, sie wurden egoistisch, sie haben das Volk unterdrückt. Nicht ausreichend. Und dann hieß es, lass die Propheten kommen, dass sie zu den Königen gehen und dann, dass die Könige das tun, was die Propheten ihnen sagen. Klingt gut, nur die Könige haben die Propheten umgebracht, die meisten von ihnen. Und durch all diese Lektionen hindurch, durch die Jahrhunderte hindurch, sagt Gott, wir brauchen einen besseren Halter des Gesetzes. Wir brauchen einen besseren Richter. Wir brauchen ein besseres Opfer. Einen besseren Propheten, einen besseren Priester, wir brauchen einen besseren König. Und dann kommt Christus. Und er ist der, der alles zusammenbringt und vereint und das in Vollkommenheit. Das ist das Thema im Hebräerbrief. Das Schlüsselwort im Hebräerbrief, er ist besser. Ein höheres Opfer, ein besseres Opfer. Nicht dies, nicht das, sondern was? Es geht ums Kreuz, was uns wieder ermöglicht, einem heiligen Gott zu begegnen. Ein vollkommener Mensch, König, Priester, Prophet, und er kommt als ein Opfer. Wir haben mal gelesen, Johannes 1, 29, siehe da das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Das heißt, was er am Kreuz vollbracht hat, ist eine vollkommene Rettung. Er ist vollkommen, seine Rettung ist vollkommen. Und hier sind wir im Zentrum des Evangeliums. Das Kreuz, deswegen haben wir es so groß hier hingestellt. Und Paulus sagt deswegen, wir predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ist das ein Anstoß, den Nationen eine Torheit. Zu den Nationen gehören wir und es ist wirklich für Leute Torheit. Sage, wie, Kreuz, was hat das mit mir zu tun? Das ist Blödsinn. Den Berufenen selbst, aber sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Um wen geht's? Um Christus. Das predigen wir. Schaut, und wer das verstanden hat, der hat den Schatz der Schätze gefunden. Das ist die Perle im Acker. Der hat die Hauptsache und er hat die Hauptperson gefunden. Der verkauft alles, um diesen Acker zu besitzen, in dem der Schatz ist, oder? Die Apostel und die ersten Christen waren davon sehr überzeugt. Und wenn ihr mal die Apostelgeschichte lest, dann könnt ihr erkennen, wie sie loszogen, um dieses Evangelium in der ganzen Welt jetzt zu verbreiten. Überall, wo sie hinkamen. Das galt jetzt für Juden wie für Griechen, dieses Evangelium. Und dann sind sie in die Städte gegangen und haben die Menschen, sind ihnen begegnet und sie haben ihnen nicht irgendwas aus dem großen Laden Gottes angeboten, was sie jetzt gerne haben wollten, sondern oder von ihrer Vision von Kirche gesprochen. Sie haben das Evangelium weitergegeben. Das war das Zentrale. Und damit sie das taten, obwohl sie wussten, dass es einen Preis kostet, war das Evangelium in dem Verständnis für sie so wichtig, dass das klar war. Du bezahlst keinen Preis für etwas, was dir nicht wichtig genug ist. Und was sie als Evangelium predigten, war inhaltlich etwas, was aus der Sicht der Menschen damals sie zu Atheisten gemacht haben. Warum? Weil damals war viel Götterglaube. Wenn sie gesagt hätten, Christus ist ein Retter, kein Problem. Was haben sie aber gesagt? Christus ist der Retter. Das war das Problem. Aber sie waren bereit, den Preis zu zahlen, weil sie das Evangelium vorangetrieben hat. Und das, damit möchte ich abschließen. Das ist die verändernde Kraft des Evangeliums. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl Juden als auch Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus Werken. Ich skizziere euch kurz, und wenn ihr euch das gedanklich zumindest notiert, dann ist das vielleicht eine Hilfe. Ich möchte euch skizzieren, worin diese Kraft liegt und zu was sie uns bringt. Ich nenne euch ein paar Früchte. Wer das verstanden hat, dessen Leben verändert sich. Das Erste, es wird ein Leben werden aus dem Wort Gottes. Das ist, weil du eine Beziehung hast, nicht weil du musst. Jesus sprach zu den Juden, Johannes 8, wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Schaut, das ist eine Grundlage zum Verstehen des Evangeliums. Lehre. Lehre ist heute aber sehr verpönt, auch in Gemeinden. Was wollen wir in der Gemeinde eher haben? Gute Gefühle. Es muss mir gut tun, wohlfühlen. Es ist so. Das ist nicht das, was die Apostel gesagt haben. Johannes schreibt, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Worte sind wichtig. Jesus wurde das Wort Gottes, fleischgewordenes Wort Gottes. Lehre vertieft, Lehre motiviert, Lehre korrigiert, Lehre festigt, Lehre fordert heraus, ja all das. Worin liegt also die Kraft der Veränderung? Zunächst allein darin, dass der Heilige Geist uns in diese Schrift hineinführt. Schon im Verstehen, im Verständnis liegt Kraft. Mir hat mein Studium in den letzten Wochen sehr viel Kraft gegeben, auch Kraft gekostet, aber hat auch Kraft gegeben, das nochmal neu für mich zu definieren und zu verstehen. Begriffe wie Erwählung, Berufung, Rechtfertigung, Freiheit, Heiligung, Licht, Finsternis, so wertvoll. Man könnte immer tiefer gehen, immer tiefer gehen. Das heißt, jemand, der das Evangelium verstanden hat, wird Gottes Wort lesen, studieren. Mit allen Höhen und Tiefen, Ups und Downs, aber es wird kein Lebensstil, der die Schrift ignoriert. Unmöglich. Wird kein wahrer Christ tun. Das Zweite, das sind alles Früchte, nochmal. Das ist nicht, weil wir das tun haben, sondern weil wir haben, tun wir das. Es ist ein Leben in der Hingabe an den Retter. Und wieder die Reihenfolge. Weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen. Merkt ihr die Reihenfolge wieder? Paul Washer, ein Pastor in den USA, hat gesagt, das Evangelium, je mehr wir darüber wissen, was Gott für uns getan hat und durch die Person Jesus Christus, der höchste Preis für unsere Rettung, unsere Sühnung, was die Sühnung für uns erkauft hat, je mehr wir das als Christen verstehen, umso mehr werden wir in der Heiligung wachsen, umso mehr werden wir in der Anbetung wachsen, in der Hingabe, Freude allein in der Person des Christus zu finden. Und jetzt sind wir bei dem Lied, Draw Me Close to You. Du bist alles, was ich brauche. Dann können wir das singen. Und uns auch immer wieder dran kämpfen. Ein drittes. Sieg im Kampf gegen die Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist dann nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Sein Wort ist nicht in uns. Er verspricht uns Sieg. Sünde muss uns nie unten halten. Never. Lass dir das nie einreden, dass Sünde jemals wieder ein Problem ist zwischen dir und Gott. Könnt ihr euch an die Grafik vom letzten Mal erinnern? Ja, wir fallen, ja, wir sündigen. aber wir bleiben gerechtfertigt. Wir bleiben Heilige Gottes und leben deswegen in der Heiligung. Lass mich euch eine Frage stellen. Was ist der einzige Grund, warum Sünde Macht in deinem Leben hat? Was ist der einzige Grund? Nein. Warum hat Sünde Macht in deinem Leben? Weil du es liebst. Weil du es liebst. Wenn Sünde dich nicht faszinieren würde und nicht attraktiv für dich wäre, dann hätte sie keine Macht. Ist das logisch? Der Grund, warum wir sündigen, ist, weil wir es lieben. Und jetzt, so hart es auch zu hören ist, das ist eigentlich auch das wundervolle Verständnis. Denn es bedeutet was? Die Macht über diese Sünde ist was? Eine noch größere Liebe. Die Liebe zu Gott. Wenn wir Gott lieben, mehr als alles andere. Deswegen sagt, das ist das höchste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen. Dann wird Sünde nicht mehr die Macht in deinem Leben haben. Schaut, das Ziel eines Vortrags ist, dass du Informationen bekommst. Das Ziel einer Rede auf einem Motivationsseminar ist, dass du mit innerem neuen Antrieb Dinge angehst, Schritte gehst und so weiter, aktiv werden. Das Ziel aller Lehre, auch in der Gemeinde oder gerade in der Gemeinde, ist was? Liebe. Liebe ist das große Thema. Das Endziel des Gebotes oder der Weisung und Lehre der Heiligen Schrift ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Liebe zu Gott. Und wenn Menschen und Kirchen moralisch daneben liegen, dann ist es wahrscheinlich, dass sie das Evangelium nicht richtig verstanden haben. Dann hast du gesetzliche, moralische Endlosdiskussionen. Lehre, Predigt hat als allerhöchstes Ziel, dass Menschen tief und aufrichtig den Erlöser lieben, sodass eine Konsequenz in ihrem Herzen was ist? Ein Leben in der Heiligung. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn ihr mich liebt, was werden wir tun? Seine Gebote halten. Es ist so irritierend, wie viele Leute reden von Jesus, ach mein Jesus überall, aber sie halten nicht seine Gebote, sind gar nicht interessiert. Sie fragen nicht, was, wie denkt Jesus über die Situation, wie denkt Jesus über das, was soll ich hier machen, wie denkt Jesus? Nein, aber sie lieben Jesus. Und Jesus sagt, nee, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und Johannes ist so fasziniert, dass er in seinem Brief dann schreibt, warum lieben wir? Weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe ist Antwort. Wir hätten Gott nie erkannt. Und Johannes schreibt in seinem Brief noch was. Wir werden diese Welt nicht mehr lieben als Christus. Versteht ihr? Er schreibt hier, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Leute, Christen lieben die Welt. Ehrlich, ich liebe mein Wohnmobil auch. Ich liebe auch viele Dinge in der Welt. Das ist damit nicht gemeint. Genießt die Dinge, die Gott dir gibt. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn ihr sie dir nimmt, wie wir ganz am Anfang gesungen haben, dann sag, aber dein Name sei dennoch geehrt. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, also tun wollen, die Lust der Augen haben wollen und der Hochmut des Lebens sein wollen, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Versteht ihr die Faszination von diesem Apostel Johannes? Sagt, hey, das ist ein Indiz, dass du ein wahrer Christ bist, dass du wirklich Gott kennst. Dass dein Antrieb das Evangelium ist. Das heißt, Leute, wir brauchen täglich das Evangelium. Immer wieder, weil wir alle sündigen. Und trotzdem auch in der Heiligung leben wollen. Und daher muss das Evangelium jeden Gottesdienst auch gepredigt werden. Weil wenn jemand nicht das richtige Verständnis hat, hat er keinen richtigen Blick auf irgendwas im christlichen Bereich. Wir diskutieren uns tot über die falschen Fragen. Ich sag mal so, wenn dein Evangelium, das du sagst, in einer jüdischen Synagoge gepredigt werden kann, ohne dass sie dich rausschmeißen, dann ist es nicht das Evangelium. Wenn du ein Evangelium in einem muslimischen Land predigst, ohne dass du Druck bekommst, dann ist es nicht das Evangelium. Wenn dir alle applaudieren, wenn du das Evangelium erklärst, dann lässt du Wesentliches aus. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, dass wir ein Verständnis des Evangeliums haben als Gemeinde? Die Bibel so zu lesen, als wären wir die Helden, als wären wir das Zentrum, als würde es nur um uns und unser Leben hier und jetzt gehen, das ist nicht gesund. Das leitet uns dahin zu manipulieren und Gott zu kontrollieren, als wäre er Aladdin aus der Wunderlampe. Und das ist Gott garantiert nicht. Wir müssen also unsere Herzen prüfen, wo wir stehen im Evangelium gegenüber. Paulus sagt das, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Schau, so schließe ich das hier ab. Jesus sagt, das kommt von oben. Verwundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr braucht eine ganz neue Sicht auf euer Leben, auf diese Welt, auf den Himmel, auf Gott, auf Christus, auf Rettung, all diese Begriffe. Aber wer die Wiedergeburt erlebt hat, dem Gott innerlich die Augen öffnet, der wird das sehen. Kennt ihr George Whitefield und John Wesley, hast du schon mal gehört? So ein bisschen. Die haben die Menschen immer darauf hingewiesen, dass es nicht gut um ihre Seele steht. Das darfst du heute gar nicht mehr machen. Wisst ihr, was sie sagten? Sie sagten, ihr seid nicht von Neuem geboren. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass geistliches Leben in euch ist. Helden. Nicht urteilen. Es ist gnadenlos, wenn wir so mit Menschen umgehen. Es geht um so viel. Petrus schreibt, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. 2. Petrus 1, Vers 10. Gut, wie viel? Kann ich noch 2 Minuten machen? Ich würde es gerne abschließen, weil ich fahre nachher in den Urlaub wollte, nach dem Urlaub nicht nochmal anfangen. Aber ich würde gerne sagen, was unsere Sorge ist in der KFB. Für diese Stadt, für die Menschen in dieser Stadt. Wir werden geprägt von so viel noch innerhalb der Kirche, was absolut nicht mehr das Evangelium ist. Die Herausforderungen sind immens. Ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer anhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Evangelium, tu das Werk eines Evangelisten und vollführe deinen Dienst. Liebe Gemeinde, liebe KFBler, ich schätze euch so und deswegen sage ich euch, es sind viele Irrlehren unterwegs. Ihr braucht nur in den christlichen Buchladen zu gehen, da sind Tretminen, könnt ihr drauf tappen und es passiert was. Christlicher Buchladen. Es gibt Lehre, die untergräbt die Gemeinde. Und dann wird nur, ja, wo sollen wir denn jetzt wissen, was ist denn die Wahrheit? Der sagt das, der sagt das, der sagt das. Ganz schwierig heutzutage. Und es ist so ein Schmerz, wenn Menschen Jesus nicht kennenlernen. Es ist schlimm, aber auch wenn das Evangelium verdreht wird. Joel Austin, nochmal Pastor, hat gesagt, wer hat dir gesagt, dass du deine Träume nicht erreichen kannst? Das ist Predigt heutzutage. Das kommt rüber. Es ist noch USA, aber es ist auch schon hier. Viele denken heute auch innerhalb der Kirche, dass Religion bedeutet, sein Ego aufzuplustern. Um glücklich zu machen, um dich erfolgreicher zu machen, dich reicher zu machen, gesünder zu machen, damit dein Leben gut läuft. Das ist nicht das Evangelium. Viele sagen das so, dass das Evangelium dich erfolgreich, gesund, reich macht, dass es in deinem Leben dann nur bergauf geht. Das ist nicht das Evangelium. Sie sagen dir, du musst auf nichts verzichten, wenn du Gott nachfolgst. Gott will dir dabei helfen. Und Christen sagen mittlerweile, ja, Gott wird doch nicht von mir erwarten, dass ich ledig bleibe, gefangen genommen werde, dass ich körperlich ein Handicap habe, dass ich Märtyrer werde. Das wird doch Gott nicht von mir erwarten. Wo steht das in der Schrift? Wie viele machen nur eine Attraktion aus dem Evangelium und wir geben damit wirklich das Schlechteste weiter? Joel Austin, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin gesegnet, ich bin bevorzugt, ich bin ein Sieger, kein Opfer. Ich werde ein langes, produktives Leben führen. Glaube erfüllt Leben. Oh ja, wenn Jesus meine Steuern am Ende des Jahres zahlt und mir hilft, ja, den nehme ich, den Jesus. Das bedeutet, die Gabe über den Geber zu stellen. Joel Austin, ich bin jung, ich bin schön, ich bin attraktiv, erinnere dich, beachte, was dem Ich Bin folgt. Das wird Ausschau nach dir halten.
Versteht ihr den Satz?
Sag, ich bin jung, ich bin schön, ich bin attraktiv, erinnere dich, beachte, was dem Ich Bin folgt. Und das, was du dann sagst, wird Ausschau nach dir halten. Das heißt, sprich es aus und es wird dich überkommen. Wisst ihr, was das ist? Das ist New Age-Denken. Hineingeschwappt in die Kirche. Schau in dich rein, erkenne, was du willst und dann name it and grab it. Und dann sehen Christen parallel die Bilder im Fernsehen, wie Christen vom IS enthauptet werden. Wie einige unter uns kämpfen mit Krankheit, mit Not, mit Arbeitslosigkeit, mit Alleinsein, mit Singlesein. Und die verstehen ihren Glauben nicht mehr. Was ist mit meinem Glauben los? Die Bibel sagt, wir machen einen Fehler, wenn wir denken, dass Gott so ist wie wir. Ich schließe mit dem Wort aus 2. Mose. Wir sollten als Gemeinde besorgt darüber sein, dass die Menschen von heute nicht mehr wissen, wer Gott ist. Macht ihr das Sorge? Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt. Soweit. Und dann kommt ein Aber. Keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder, an der dritten und vierten Generation. Am Kreuz hat er diesen Konflikt geklärt für die, die ihm folgen. Für alle anderen besteht der Konflikt. Schaut, was wir oft machen, ist uns einen Gott kreieren, der uns alles geben will, was wir wollen. Er wird alle Wünsche, alle Sehnsüchte unserer Herzen erfüllen. Das ist nicht wahr. Aber wenn wir die Bibel aufrichtig lesen, einfach lesen, ohne Vorprägung, ohne Vorverständnis, dann erkennen wir, dass die Kondition oder die Begriffe für Christsein vom Verleugnen, sich selbst verleugnen, sich selbst zurückstellen sprechen, das Kreuz tragen sprechen, vom Sterben handeln. Das sind die Begriffe, die Christsein prägen und ausmachen. Das ist das, was Jesus sagt. Wir müssen Dinge an die Seite setzen, die heute so viele zu Prio 1 gemacht haben. Schaut, was machen wir denn so mit dieser Aussage? Das ist das letzte Wort hier von Jesus. Wer Vater oder Mutter mehr liebt hat als mich, ist meiner nicht würdig. Den Satz verstehst du nur, wenn du das Evangelium verstanden hast, was er getan hat. Sonst sagst du, was erwartest du von mir? Und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Jemand, der das Evangelium verstanden hat, sagt, ja, das ist so. Ich folge dir. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Und aus dieser Kraft heraus gestalte ich mein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du das alles getan hast, dass du das vollkommene Opfer wurdest. Der vollkommene Priester. Der vollkommene Mensch, der das Gesetz gehalten hat. Der vollkommene Prophet. Dass du alles vereinst, was Menschen niemals geschafft hätten. Und wir danken dir für dein Wort, das uns hinweist auf dich. Du bist das Zentrum der Geschichte. An dir kommt niemand vorbei. So hilf uns, dass wir eine Gemeinde sind, die dein Evangelium verstehen, von daher leben und bereit sind, auch einen Preis zu zahlen. Und Menschen einzuladen, in dein Königreich zu kommen, wo Licht ist, wo eine Perspektive ist, wo Hoffnung ist. Amen.